Blasi gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus, an diesem Montag Bundesratswahlen, Aufregung. Gibt es, ist das eigentlich noch das Wunschdenken von Journalisten? Oder ist es mehr Israel, Gaza und Ukraine? Wo stehen wir? Wie geht es weiter? Und Donald Trump will die Demokratie in den USA abschaffen. Bundesratswahl, ein Geheimplan nach dem anderen. Du hast letzte Woche einen veröffentlicht. Es ist immer super, wenn man Geheimplan veröffentlicht. Mit genauen Zahlen bei den einzelnen Wahlgängen. Markus.
Ja, genau. Siehst du, da siehst du, wie ich gut informiert bin. Nein, der Witz von diesen Geheimplänen ist ja zum Teil, du hast vorher ein bisschen angetönt, dass man, ja, es ist auch eine Form von Entertainment, das ist klar. Bundesratswahlen sind etwas vom Interessantesten, was es gibt in der Schweiz. Weil,
für die Journalisten, für die Politjournalisten?
Ja, nein, auch für die Leute. Du merkst es ja selber, wenn man auch im Umfeld, man wird immer darauf angesprochen, die Leute alle gerne ein bisschen über das spekulieren und das gehört ja auch zum Schweizer, zu der Schweizer DNA, dass wir alle wissen, dass wir zwar spekulieren, aber es dann wahrscheinlich so rauskommt, wie wir es auch von Anfang an gewusst haben. Aber das andere ist schon, dass ich glaube, das habe ich ja geschrieben am Dienstag, eigentlich ist völlig klar, die Mehrheitsverhältnisse sind so, dass Mitte und die SP unbedingt müsste jetzt angreifen. Wieso günstig ist die Gelegenheit nicht mehr. Und aus dem Grund bin ich nach wie vor, obwohl ich jetzt 4 verschiedene Geheimpläne veröffentlicht habe, natürlich auch mit der Absicht, dass sie dann eben nicht kommen. Ich bin nach wie vor überzeugt, es ist eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass ein Ignacio Cassis abgewählt wird.
Also Angst haben alle, dass man vom vorgeleiteten Ticket abweicht. Angst vor Retourkutschen. Und Gerhard Pfister, der ja immer wieder zwei Sachen betont. A, kein wiederkandidierender Bundesrat wird angegriffen und die Wahlen müssen Folgen haben, was ein kompletter Widerspruch ist, oder?
Absolut, und das wird dann auch dazu bringen, dass wenn die Lage eben völlig unübersichtlich und chaotisch ist, und das tue ich ja unterstellen in diesen Geheimplänen, dass dann der Gerhard Pfister sich uns annimmt und sagt, ja, ich kann nicht anders, ich muss jetzt, wir müssen die Staatskrisen abwenden und das geht nur, wenn ich Bundesrat werde.
Ich glaube nicht, dass er das machen wird, aber einfach das Konzept, dass ein Bundesrat einmal gewählt kann bestimmen, wie lange er im Amt bleibt, ist das demokratisch? In welchem Land gibt es das?
Das ist demokratisch ist auf jeden Fall, weil die werden ja immer wieder bestätigt. Und
nein, aber
müssen, da, ja, es wird ja immer wieder eine gesamte neue Regierung
geführt. Nein, aber wenn es faktisch so ist, wie es der Pfister sagt, einer, der wieder kandidiert, wird nicht abgewählt.
Ja, aber das ist an sich meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig in der direkten Demokratie. Du hast in der Schweiz ja wirklich das Phänomen, dass das Volk alle 3 Monate über Inhalte abstimmen, Sachen vom Parlament und vor allem auch vom Bundesrat beurteilen und dann vielleicht Bach abschickt. Und in anderen Ländern würde das ja immer zu einer Staatskrise führen, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir jetzt in Deutschland einfach irgendwie sagen, wir wollen jetzt Atomkraftwerke nicht abstellen oder ich weiss nicht was. In der Schweiz ist sehr, sehr wichtig, dass der Bundesrat unglaublich stabil ist, dass er unabhängig ist von diesen Entscheiden, die in den Volksabstimmungen passieren. Und deshalb macht es schon Sinn, dass das relativ grosse Kontinuität da ist in der Regierung.
Ja, die Kontinuität kann ja auf der Ebene der Parteien weitergehen, aber auf der Ebene der einzelnen Leute, oder? Dann kommen dann die einzelnen Leute in den Parteien und sagen, Moritz Leuenberger, jetzt musst du endlich gehen und so weiter und so fort. Man muss sie dann rauspushen, muss ihnen das Leben unmöglich machen. Aber das ist doch auch nicht irgendwie ein Sinn. Eben, Wahlen sollten doch Folgen haben. Und wir als Wähler müssen das Gefühl haben, da passiert etwas. Also beispielsweise eben zwei SVPler, zwei FDPler, obwohl die keine Mehrheit haben im Nationalrat und im Ständerat.
Gut,
also im Bundesrat haben sie eine Mehrheit. Das entspricht doch nicht dem Wählerwillen.
Mal, also vom Wählerwillen ist meiner Meinung nach völlig klar, du hast immer noch eine 2/3 Mehrheit von Bürgerlichen in diesem Land. Und dass die CVP heute Mitte im Parlament sich immer verhalten wie ein Wurmfortsatz von der SP, das weiss der bürgerliche Wähler nicht. Meiner Meinung nach hat es der Gerhard Pfister verstanden, eine Partei bürgerlich anzumalen, die schon lange nicht mehr bürgerlich stimmt im Parlament, sehr häufig mit der Linken stimmt. Das ist ein der grossen Probleme. Aber das andere, was ich wollte sagen, wegen Moritz Leuenberger hast du erwähnt, Alain Berset ist der neueste Fall. Dort liegt es ein bisschen an den Parteien. Ich finde, es ist richtig, Parteien sollten eigentlich in der Bundesrat sagen, jetzt ist langsam genug. Und früher sind natürlich Parteien auch in dem Sinn stärker gewesen, als sie heute sind. Früher hast du Leute im Parlament, die starke Persönlichkeiten gewesen sind, die das können durchsetzen
können. Also wir haben die Nacht der langen Messer. Das soll morgen Abend stattfinden, Realität oder Verklärung. Kann da wirklich etwas Wichtiges passieren? Was meinst du?
Es ist in der Geschichte schon ein paar Mal passiert. Nicht sehr häufig, aber es ist eben schon passiert.
Wann das letzte Mal?
Ja, Otto Stich ist natürlich berühmt, Wittmer Schlumpf ist sehr berühmt.
Also 2007, seit 2007, ja, Abwahl, Blocher. Wobei ist das in der Nacht von der langen Messe passiert? Ja. Ich glaube, bei Abwahl, Blocher, das ist lang im Voraus schon angeeignet worden.
Das stimmt, erstens. Aber zweitens ist natürlich dann die Nacht gleich sehr wichtig gewesen, weil du weißt, Ueli Maurer hat ja dann müssen mit Wittmer Schlumpf noch reden. Und Wittmer Schlumpf hat den ja dann angelogen und gesagt, das ist für mich gar kein Thema und so weiter. Nein, es ist die Schlachtnacht, ist sehr wichtig gewesen. Bei der Wahl Ueli Maurer übrigens ist das auch sehr wichtig gewesen. Dort ist der Hans-Jörg Walter eigentlich in dieser Nacht noch als Kandidat aufgestellt worden von den anderen Parteien, auch heimlich abgesprochen. Nein, es ist schon eine wichtige Nacht. Und ich sage es noch einmal. Sie haben 133 Stimmen im Parlament. Sie können, wenn sie durchhaben, GLP, Mitte, Grüne, SP, können sie den Ignazio Cassis abwählen. Sie können das. Sie getrauen sich nicht, weil es ist ein Tessiner. Zweitens ist auch, wenn Gerhard Fischer sagt, ja, Wahlen haben Konsequenzen. Er weiss ganz genau, in 4 Jahren könnte es wieder anders aussehen.
Also, er sagt, oder hat es gestern Abend am Sonntag gesagt, zum 300. Mal, ich würde die Wahl nicht annehmen. Wie hart muss man so eine Aussage nehmen?
Das sehen wir dann. Also, meiner Meinung nach, oder meine Erfahrung zeigt, CVP-Magistraten sind sehr flexibel.
Okay, und da gibt es ja noch den Daniel Josic. Von ihm hat man nichts mehr gehört. Er ist desavouiert worden von seiner Partei, ist also offenbar total verletzt und frustriert, hat auch im Vorfeld gesagt, wenn ich gewählt würde, würde ich die Wahl nicht annehmen, weil ich ja nicht auf dem Ticket bin. Wie hart ist das dement jetzt nicht, deiner Meinung nach?
Also erstens hat er ja das, glaube ich, jetzt schon lange nicht mehr gesagt.
Nein, überhaupt nicht mehr gesagt.
Er sagt nichts mehr und von dem her, das glaube ich, ist auch richtig, er darf ja nichts mehr sagen und es ist für ihn gut, dass er jetzt nicht im Gespräch ist. Das würde jetzt eher wieder ermöglichen, dass er dann gleich noch gewählt werden würde. Ich halte es nicht für wahrscheinlich, aber es ist besser auf jeden Fall, dass niemand von ihm redet. Für ihn ist das viel besser und deshalb ist er todsicher auch abgetaucht. Er will gar nicht, dass irgendjemand mit dem Namen Josic noch erscheint.
Eben, und Walter dann die Stimmen überkommt und er ist immer sehr stark eigentlich gepusht worden von der anderen Seite im Parlament. Über den würde ich ablehnen. Ich würde sagen, ja, er wird dabei bleiben. Und du?
Nein, er lehnt ganz sicher nicht ab, sondern er nimmt an.
Okay,
tut sich. Und ich finde, er hat auch alles Recht dazu. Die Partei hat ihn so schlecht behandelt. Da finde ich,
also, kannst du nicht wegen schlecht behandeln.
Ja, das gegen ist Partei mal, das dich stellen. Ist, ja, natürlich, selbstverständlich. Da haben andere Leute auch schon können. Ein Otto Stich hat sich ganz extrem gegen seine eigene Partei gestellt. Er hat sie verraten. Und nachher ist er einer der beliebtesten Bundesräte geworden von der SP. Also das kann sich ja
das
immer
sind
wieder ändern.
Zeiten.
Und schau, das ist auch ein Konsens im Parlament. Und wirklich ein breiter Konsens. Die zwei SP-Kandidaten, die genügen nicht. Das sind nicht wahnsinnig überzeugende Kandidaten.
Also da haben wir den Herr Jans, er gilt als Favorit. Gestern eine seltsame Anti-Jans-Geschichte in der NZZ am Sonntag. Ohne richtiges Fleisch am Knochen. Und die wahre Geschichte, die wir da bringen können, über das haben wir schon geredet, seine Nähe zum Verschwörungstheoretiker Daniele Ganser mit keinem Wort. Das ist bei mir sehr schräg reingekommen.
Ganz schräg. Ich habe ganz eine komische Geschichte gefunden, weil der Vorwurf ist so lächerlich gewesen. Also, Entschuldigung, jetzt ist er im Zukunftsfonds im Verwaltungsrat gewesen und 2 Jahre länger geblieben, als er hätte sollen. Geht es eigentlich noch? Also, das ist ja nichts.
Aber warum?
Und dann
macht
Daniel
man das?
Wiener. Ich kenne ja den Daniel Wiener gut. Also, meine, das ist ja nicht gerade irgendwie ein Verbrecher. Es ist ja nicht so, wenn du mit dem zusammen schaffst, dass du dich musst schämen. Aber der Ganser, da hast du völlig recht, Daniele Ganser, den finde ich erklärungsbedürftig. Dort hätte ich müssen, also hätten wir auch können machen, man hätte ihn wirklich mal müssen zur Rede stellen zu dem Thema.
Ist das nicht gemacht worden?
Ja, ist bis jetzt nicht gemacht worden.
Dann haben wir also den John Pult, der hat viel Kreide gefressen, wie er selber gesagt hat, ist jetzt plötzlich fit am Weh, obwohl das Gegenteil in dem von ihm auch verabschiedeten Parteiprogramm drin steht. Ist das wichtig, dass er so etwas sagt?
Jetzt? Nein, jetzt ist es spät. Also ich glaube, auch das Interview, das er jetzt noch gegeben hat, gestern in der Sonntagszeitung. Ich meine, da hat er sich eher mehr geschadet als geholfen, glaube ich. Ich höre aus allen Parteien, dass er wahnsinnig schlecht angekommen ist in diesen Hearings. Er wirkt unglaublich arrogant, rechthaberisch, aber vor allem arrogant. Und ich glaube, das
Lange und der nicht. Jans, der ist auftaucht mit Leckerli. Also ich finde das also peinlich. Also, das ist also schon fast schon irgendwie mitleidserregend, wenn er sich mit einem Leckerli irgendwie beliebt machen als Bundesrat.
Er ist recht und vor allem redet er nie darüber, dass er von Basel kommt. Das finde ich auch noch hart. Oder? Dass er einfach da merkt, dass der Dialekt ist nicht so wahnsinnig gut. Ich habe ja das ja gesagt und dann haben sich viele Leute in der Nordwestschweiz aufgeregt. Aber es tut mir leid, ich sage es noch einmal. Es ist einfach so. Es ist nicht ein sympathischer Dialekt und ich darf das sagen, wie meine Eltern kommen von St. Gallen und St. Gallerisch ist jetzt auch nicht kapelliert.
Gut, also, Prognose für den Mittwoch. Es wird todlangweilig. Alles wird laufen wie am Schnürli. Die unglaublich vielen Artikel von Journalisten im Vorfeld, inklusive von dir, alles heisse Luft. Und es wird so laufen, wie es alle erwartet haben. Der Herr Jans wird Bundesrat und man wird auch mit seinem Dialekt dann irgendwie auskommen.
Ja gut, aber dann bin ich ja sehr, sehr zufrieden. Dann hätte ich ja eigentlich erreicht, was ich ja wollte. Der Witz von diesen Geheimplänen ist ja nur, die gehen ja nur, wenn sie geheim sind. Und sobald sie eben nicht mehr geheim sind, dann sind sie vorbei. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man die Furz-Idee Martin Gandinas als Kandidat von der SVP auch noch abschiesst. Ganz übel. Eine üble Intrige von der SP. Ich meine, warum soll die SVP überhaupt Ignazio Cassis abwählen zugunsten von einem Gandinas, den sie überhaupt nicht gern haben? So abenteuerlich, so lächerlich, dass da gewisse Journalisten sogar draufgesprungen sind, ist recht peinlich.
Also ich finde es ja seltsam, wenn man sagt, der Basel-Dialekt sei so unsympathisch, weil ich erinnere mich am Anfang vom Schweizer Fernsehen, die grossen Stars sind alle aus Basel gekommen, mit Basel-Dialekt. Heidi Abel, Manny Weber, Heiner Gautschi etc. Die sind leider alle verschwunden, die gibt es nicht mehr. Da muss man also sich auch noch fragen, was ist da passiert?
Ich glaube, das ist einfach, weil der Schawinski ans Fernsehen gekommen ist und mit seinem sympathischen Zürcher Dialekt
Zürich
alle an die Wand gespielt hat. Nein, ist aber eine gute Frage. Ja. Ist wirklich interessant, stimmt. Also erstens ist das Fernsehen zuerst in Basel gewesen. Das ist ein Grund, warum es viel Basler gehabt hat am Anfang, logischerweise. Und ich würde eben sagen, das ist noch eine natürliche Auslese. Ja. Das ist eben nicht so, es ist eben nicht so sympathisch gewesen. Man hat es eben nicht so gern gehabt.
Ja, mal, man hat,
aber Basler haben einfach besser können reden als die meisten.
Finde ich auch. Und jetzt beim Jans, wenn man schauen, also so gut reden tut er nicht. Vom Reden her müsste man sagen, müsste der Pult gewählt werden. Reden wir über etwas anderes, zwei grosse Konflikte, Israel-Gaza und Ukraine. In beiden Fällen Demokratien sind militärisch angegriffen worden von autoritären Gegnern, die verkündet haben, dass man ihre Gegner auslöschen will. Und in beiden Fällen stellt sich der Westen auf die Seite der Demokratien, nicht nur die USA. Aber je länger es dauert, desto mehr schwächeln wir im Westen. Zögert. Man hilft nur halbherzig und so stürzt das Ganze beide Fälle in eine falsche Richtung. Demokratien können nicht angreifen, erleiden keine Niederlage. Und was heisst das? Sind wir wirklich einfach wehrlos gegenüber kompromisslosen, menschenverachtenden Gegnern und unterliegen gegen die in the long run?
Nein, ich glaube, in der Long Run sicher nicht. Das zeigt ja auch Geschichte. Ich meine, wir haben, es ist ja nicht das erste Mal, dass Demokratien unter Druck sind, oder? Seit es Demokratien gibt, sind die extrem unter Druck. Und Amerika ist immer noch da. Das ist eine der ältesten. Die Schweiz ist auch noch da. Wenn du den Ersten Weltkrieg anschaust, wenn du den Zweiten Weltkrieg anschaust,
die sind erst spät Amerikaner.
Ja, das ist typisch für Demokratien. Das glaube ich auch, oder? Du kannst eben nicht so schnell entscheiden. Diktatoren haben da einen grossen Vorteil. Das ist klar. Sie können zuerst viel schneller entscheiden. Ist aber viel riskanter. Sie können viel grössere Fehler machen.
Aber jetzt fürs Konkrete in dem Fall, also langfristig bedeutet das auch für andere Konflikte, dass wir im Westen gegen solche brutale Gegner, die kommen, verlieren werden. Man will jetzt zum Beispiel einen Waffenstillstand. Die UNO hat das beschlossen. Allein die USA hat gegen das Veto eingelegt. Die Schweiz auch nicht, aber einen Waffenstillstand. Jetzt würde bedeuten, Kamas hat gewonnen, wo der Waffenstillstand am 7. Oktober gebrochen hat, oder?
Gut, ich glaube, für die UNO, also besser gesagt für Israel, ist ja völlig klar, die UNO ist wirklich nicht eine Organisation, die irgendwie neutral ist. Es gibt kein Land, das unbeliebter ist in der UNO als Israel. Als Israel, ich würde als Israel sowieso schon lange austreten. Die Schweiz sollte auch austreten, ist ein anderes Thema. Aber das wird ja keine Folge haben. Sondern Israel wird jetzt todsicher den Krieg so weiterführen, wie sie wollen. Das einzige Problem, das sie haben, ist, haben wir schon ein paar Mal miteinander besprochen, ist Amerika. Amerika muss festbleiben. Das ist teilweise ein bisschen ins Gewackeln gekommen.
Warum?
Weil Demokraten, halt der linke Flügel der Demokraten, ist einfach, muss man jetzt halt langsam so sagen, antisemitisch
angebracht. Hallo Markus, wer hat dagegen gestimmt im amerikanischen Senat? Es sind die Republikaner.
Ja, aber aus anderen Gründen.
Ja, aber es ist gleich.
Nein, sie haben einen Kompromiss wollen. Sie wollen bei Migration, endlich ein Kompromiss, sind endlich wollen, dass Joe Biden mal nachgibt. Hör auf.
Aber aufgrund von dem, dass sie das Gefühl haben, man will jetzt eben keine Solager einrichten, man will sonstige Massnahmen nicht machen, aufgrund von dem, jetzt die Ukraine zu opfern, die Ukraine, die man jetzt schon viel zu wenig und viel zu langsam bewaffnet hat, so haben unter anderem die Russen während vielen Monaten ihre Verteidigungslinie können aufbauen, wo dann die Ukraine haben dann ihre Gegenoffensive machen, haben die Verteidigungslinie schon gehabt. Ja, gut, und jetzt sagen die Republikaner, kein Geld mehr. Der Putin, der muss jubeln.
Nein, es ist nicht so. Sie wollten einen Kompromiss von Joe Biden und der Joe Biden hat gesagt, ich opfere lieber die Ukraine, als dass ich nachgebe bei der Migrationsfrage, weil die Migrationsfrage nimmt
mich
nicht ernst.
Nein,
er hat nicht nachgegeben.
Er hat gesagt, ich mache einen Kompromiss. Ja,
das ist
es ist mir
da.
Wichtig.
Aber
die Mehrheit der Republikaner sind auch für die Ukraine. Aber es ist eine Minderheit der Republikaner. Ich muss noch sagen, also im Senat braucht man 60 Stimmen, nicht 50, oder? Die hätten eigentlich die Demokraten, sie brauchen das. Also 10 Stimmen von den Republikanern und die haben es bis jetzt nicht bekommen.
Ja, wegen dem Kompromiss, der noch nicht da ist, weil beim Senat ist es so, dass die Republikaner todsicher eine grosse Mehrheit der Republikaner im Senat sind für die Ukraine-Hilfe. Das sind alles eher Leute, die teilweise auch neokonservativ sind und so weiter. Also von dem her finde ich den Vorwurf von dir, der geht ins Leere.
Nein, das ist faktisch
ganz
richtig.
Ganz entscheidend ist das. Erstens, Joe Biden hat immer zu viel gezögert, offensichtlich bei der Ukraine-Hilfe. Man hätte von Anfang an viel mehr müssen helfen, noch mehr müssen Waffen geben. Ich war immer dafür, du auch. An uns ist es auch nicht gelegen. Und die Demokraten haben ja die Mehrheit am Anfang. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, was Israel betrifft, das weißt du selber, sind die Demokraten die unsicheren Kantonisten. Weil vor allem der junge Flügel, der linke Flügel, saublöd tut, obwohl das eine kleine Minderheit ist, haben die gewisses Gewicht bekommen. Und der Joe Biden ist dort auch ziemlich stark am Gewackeln. Und es wird wahrscheinlich, so befürchte ich, noch schlimmer werden.
Also immerhin hat die ganze Botschaft ins Parlament gebracht. 14 Milliarden für Israel, noch viel mehr für die Ukraine. Es ist bisher blockiert worden von den Republikanern. Man sieht das gewaltige Leiden von der Zivilbevölkerung in Gaza. Hamas hat das genau gewusst, wo sie am 7. Oktober angegriffen haben, dass Israel muss zurückschlagen, weil kein Land würde anders reagieren. Man kann kein Terrorregime an der eigenen Grenze tolerieren, das verkündet, man werde solche Massaker immer und immer wieder machen, was Hamas Führung gemacht hat. Aber wenn natürlich dann die Hilfe aus Amerika, die Hilfe der internationalen Gemeinschaft ausbleibt, dann kommt Israel in die Situation, wo sie sich vielleicht auf einen Kompromiss einlassen müssen, wo dann Hamas doch weiterleben lässt.
Aber ich glaube jetzt, die Hilfe ist jetzt, also ich meine, die ist wichtig, aber ich glaube, Israel ist im Stand, Hamas zu besiegen. Sie haben die militärischen Mittel, sie haben das Know-how und so weiter. Das Einzige, was dort das Problem ist, ist eher ein PR-Problem, oder? Dass sie eben unter Druck kommen politisch, dass zum Beispiel Amerika dann sagt, ja nein, wir können euch nicht mehr unterstützen. Das würde heissen, dass die Flugzeugträger zum Beispiel plötzlich irgendwie wieder abgezogen werden, dass der Iran nachher nicht mehr eingeschüchtert wird von den Amerikanern. Das ist das Risiko für Israel und ich bleibe dabei. Ich habe es schon tausendmal gesagt, Israel muss so schnell wie möglich auf den Krieg können, fertig führen mit allen Mitteln, die nötig sind.
Das können sie eben nicht so schnell machen, weil natürlich, das ist also die perfideste Situation, wo je eine Armee hat, an einen Ort gehen, wo eine grosse Zivilbevölkerung, wo alles unter Kellert ist, alles Tunnel hat und unglaublich viele Waffen dort einfach sind, die man sich gar nicht vorstellen konnte. Und das ist eine Situation, wenn man beim Putin schaut, um das andere noch anzuschauen, 40% vom Staatsbudget jetzt für den Krieg. Also das riesige Land mit riesigen Ressourcen ist bereit, auch Hunderttausende von eigenen Soldaten zu opfern, so wie Hamas bereit war, die eigene Zivilbevölkerung zu opfern, hinter der sie sich versteckt hat. Und das kommen im Fall von Russland kommen die alle die Kämpfer aus Randregionen als Kanonenopfer, während die Leute aus Moskau und Peterburg die werden geschützt. Und auf diese Art und Weise, also mit dieser zynischen Haltung von diesen Gegner, müssen jetzt die Demokratien rauskommen.
Absolut, und du hast ja gemerkt, also gut, ich finde halt die Fälle würde ich jetzt nicht so gleichsetzen, ich finde es zwei verschiedene Fälle. Aber was ja auch interessant ist, Russland, oder? Ich meine, Russland hat ja den Donbass angegriffen mit der Meinung, ja, wir müssen da unsere lieben Russen dort schützen. Oder?
Das sind
ja Russen. Genau, das sagen sie ja. Jetzt nimmt mich
das
mal
schon 2014
nimmt mich,
gemacht.
Ja, aber nimmt mich mal wunder, wie gut, dass sie ihre eigene sogenannte russische Zivilbevölkerung im Donbass geschützt haben.
Überhaupt nicht.
Hat aber die Weltgemeinschaft, auch die UNO, überhaupt nicht interessiert. Ist nie ein Thema gewesen. Oder hast du je gehört, ich habe es auch schon mal gesagt, humanitäres Völkerrecht, hat irgendjemand mal einmal etwas gesagt, ob die Russen oder auch die Ukraine das humanitäre Völkerrecht einhalten? Auch kein Thema gewesen. Es ist bei Israel ein Thema. Thema. Deshalb finde ich, es ist ein bisschen ein anderer Fall. Bei Israel, das ist eine der besten Demokratien, die es gibt. Überhaupt nicht nur im Nahen Osten, sondern grundsätzlich. Aber es ist eine Demokratie, die bei vielen in Europa oder in Amerika selbst, in Amerika, nicht beliebt ist aus verschiedenen Gründen. Müssen wir nicht vertiefen. Bei der Ukraine, Russland ist es ein bisschen anders. Die Ukraine ist an sich nicht ein unbeliebtes Land, aber man hat irgendwo das Gefühl gehabt, ja, die Russen, die eben, Russland, da tut man immer wieder ein Auge zugedrückt. Es ist eines der brutalsten Regime, die es gibt, seit Jahrhunderten eigentlich.
Aber Markus, wenn Putin sich durchsetzen kann oder teilweise durchsetzen, es hat jetzt auch geheißen, es sollen wieder Friedensgespräche sogar in der Schweiz stattfinden, vom Herrn Zelensky, aber er sagt, auf der Ebene von seinen Friedensformeln, nämlich, dass Russland das ganze Territorium muss räumen, was sehr unrealistisch ist, also dass in the long run, sage ich nochmal, doch sowohl der Putin mit seiner Politik, Machtpolitik, Zerstörungspolitik, wie auch Hamas zu Erfolg oder zu Teilerfolg kommen. Beide.
Ich glaube es nicht. Bei Hamas glaube ich nicht. Aber Iran ist ja dort das Thema. Ich glaube eher Iran kommt und die sind ja auch seit 1979 nur ein Störfaktor im Frieden. Ich meine, es ist eigentlich unglaublich, dass das Regime sich immer noch halten kann. Iran finde ich ein grosses Problem.
Das ist ein Terrorregime im eigenen Land, das wissen wir.
Genau, oder, dass das geht. Und bei Russland finde ich es noch grusiger, weil der Russen hat man auch, ich meine, nach dem Zweiten Weltkrieg, man hat denen immer wieder nachgegeben. Das ist das letzte grosse Kolonialreich, das noch besteht. Kolonialreich, ich sage es noch einmal, die Russen haben das alles besiedelt und kolonisiert. Viel verreckter, als die Juden das gemacht haben, im ehemaligen Pseudo-Mandatsgebiet Palästina. Aber das ist bei den Russen ja nie ein Thema. Über das redet man gar nie. Das eigentlich, warum ist eigentlich Sibirien russisch? Ist jetzt auch nicht gerade natürlich. Aber wie gesagt, bei den Russen gibt man immer wieder nach, weil man am Schluss des Tages natürlich weiss, dass ein Riesenland kannst fast nicht erobern. Du kannst die militärisch eigentlich nicht schlagen.
Also, ich bin eher pessimistisch, was die Ukraine anbelangt. Auch sehr kritisch gegenüber dem, was Israel-Gaza passiert. Wir leben wirklich in schwierigen Zeiten. Und das könnte noch viel schwieriger werden. Wir reden in ein paar Minuten oder Sekunden, würde ich sogar sagen, über den Donald Trump.
Einfach die richtigen Kunden finden. Einfach werben, ohne Streuverluste. Einfach mehr Neukunden gewinnen. Einfach profitablere Kundenbeziehungen aufbauen. Einfach mehr Umsatz machen. Lassen Sie Daten für Ihren Vertrieb arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Es wird immer klarer, fast mit jedem Tag, wie eine zweite Amtszeit von Donald Trump würde aussehen. Er hat gesagt, auf eine Frage, ob er Diktator werden will, ja, aber nur am ersten Tag. Aber das immerhin, das wollte er werden, also er hat das nicht irgendwie dementiert. Und alle seine anderen Aussagen, wo er zum Beispiel sagt, das Justizministerium soll dann seine Anklagen finden, werden sie dann immer etwas. Medien, die ihn nicht gut finden, müssen abgeschaltet werden. Das sagt nicht nur er, sondern auch die Leute, die dann das Ministerium in der Nähe. Und alles deutet darauf hin, dass das, was Viktor Orban in Ungarn gemacht hat, dass das in Amerika wird stattfinden.
Ja gut, das finde ich vollkommen Unsinn.
Ja, wieso? Also, genau. Der Witz
von einem Diktator ist, dass er normalerweise nicht sagt, am ersten Tag bin ich Diktator und nachher nicht mehr. Das ist ein blöder Spruch, wie es sehr viele blöde Sprüche gibt von Donald Trump. Und Roger, es gilt auch für Amerika. Die Leute, die sich die ganze Zeit über jedes Wörtchen von Donald Trump aufregen und unglaublich hysterisch, wie zum Beispiel der Robert Kagan in der Washington Post nachher ganze Essays schreiben, wo sie sagen, Deutschland ist Amerika ist praktisch Weimar, Deutschland.
Aber man muss ihn ernst nehmen.
Ja, Entschuldigung, also das ist so lächerlich. Ich nehme ihn sehr ernst in dem Zeug, das ich gesehen habe, was er macht. Was er sagt, das wissen wir jetzt, also wirklich seit 6 Jahren, muss man nicht so ernst nehmen. Und es ist auch klar, dass es immer so sagt, um Leute wie dich oder den Robert Kagan auch zu provozieren.
Nein!
Die Leute, die sich die ganze Zeit über jedes Wörtchen aufregen von ihm, die werden dazu führen, dass er wiedergewählt wird. Ich kann das sagen. Alle die Kämpfe, die die Demokraten gemacht haben gegen den Donald Trump, führt nur dazu, dass er gewählt wird.
Also, das ist genau das, was mich so beschäftigt, was es so viele Amerikaner gibt, wo Amerika ist das Land der Freiheit, oder? Das Shining City on the Hill, wo so viele Leute dort rum sind, die offenbar ein autoritäres Regime weggehen von der Demokratie, weil laut Umfragen leidet Trump immer noch klar oder nicht so ganz klar 47-44% vor Biden. Und das ist jetzt irgendwie auch an Biden und seinen Leuten aufgefallen. Die haben gesagt, wir müssen das Thema ändern. Das Thema ist nicht mehr das Alter von Joe Biden, der im Zentrum steht. Nicht so, dass er ein bisschen tatterig ist. Das Thema ist, dass die amerikanische Demokratie in die grösste Gefahr ist, wenn der Donald Trump noch mal gewählt wird. Und das wird das Thema sein in den nächsten Monaten, Marco. Auch wenn dir das nicht passt und du sagst, es sind nur ein paar blöde Wörter, die
FZ. Mir passt das sehr wohl, weil sie werden verlieren mit dem, wie das glaubt kein Mensch.
Und hoffst du auf das?
Ich habe es schon tausendmal gesagt, ich würde es sehr begrüßen, dass Donald Trump würde sich zurückziehen. Ich würde Nikki Haley viel besser finden oder Ron DeSantis. Nein, das würde ich alles nicht sagen. Das ist immer noch offen. Ich hätte gerne, würde sich zurückziehen. Aber so wie es aussieht, wird er wieder Präsident. Und will ich sicher nicht der korrupteste Politiker von der Weltgeschichte, nämlich der Joe Biden, noch
eines in diesem Haus.
Hast du jetzt gehört, was der Hunter Biden, hast du mitbekommen, können wir auch noch reden, Hunter Biden wegen Steuerhinterziehung jetzt einmal angeklagt.
Das ist sein Sohn, Donald Trump.
20 Millionen hat er bekommen von China, Rumänien und Kasachstan und Russland und Ukraine. Und das hat der Joe Biden gar nicht gewusst. Er hat nicht... Roger, es stinkt zum Himmel.
Der Whataboutism, wie können wir das auf die Seite?
Whataboutism ist einer der lächerlichsten Vorwürfe, die es gibt. Weil der Punkt ist der, den du vorher gesagt hast. Joe Biden ist das autoritäre Regime. Das ist der Punkt. Und deshalb wird Donald Trump überhaupt unterstützt. Wer hat denn über Social Media geschaut, dass zensiert wird? Wer hat dafür gesorgt, dass die ganze Hand der Biden-Geschichte unterdrückt wird? Wer hat zum Beispiel, wie der Joe Biden, einfach gesagt, wir tun alle Studentenkredite, die wir gegeben haben, werden jetzt einfach gestrichen. Das hat er gegen den Kongress gemacht. Der Supreme Court hat müssen zurückpfeifen. Es gibt mehrere Fälle von Joe Biden, wo er sich nicht an das Gesetz hält, wo er sich nicht an die Demokratie hält. Er ist das autoritäre Regime. Und das ist der Grund, warum die Hälfte der Amerikaner auf so einen absoluten Rolling wie Donald Trump setzen, warum sie den gut finden, weil das Establishment, und da gehören zum Teil sogar die Republikaner dazu, das Establishment hat Amerika schon lange zu einer autoritären Demokratie gemacht. Das ist der Punkt.
Also jetzt kannst du wieder mal durchschnaufen. Das ist natürlich alles Unsinn. Es sollte jetzt tatsächlich ein Impeachment geben gegen die beiden, aber null Beweise sind da. 0,00. Und das, was du jetzt gesagt hast, wegen dem Hunter Biden, oder? Das stimmt. Übrigens, die meisten Sachen, auf die du dich bezogen hast, die da eingegriffen wurden in den Social Media, ist noch während der Amtszeit von Donald Trump passiert. Also er hat da eigentlich verantwortet. Und jetzt frage ich dich nochmal, wenn Biden gegen Trump und angesichts auch dem, dass der Trump gesagt hat, ich werde den Krieg in der Ukraine an einem Tag beenden, dann haben wir sagen, keine Waffenlieferung mehr und dann muss Ukraine aufgehen und der Trump hat gewonnen. Bist du dann immer noch für den Trump?
Also erstens wird das eben nicht passieren.
Das hat er auch gesagt.
Es ist ja völlig klar, dass Donald Trump nicht verlieren gegenüber Russland.
Was? Das wieso? Ihn interessiert Europa nicht?
Ja, selbstverständlich.
Er wird auch aus der NATO
und ich werde dir sagen, es wird sich so noch sehr viel ändern, weil ich gehe so davon aus, dass die Chinesen sehr bald in Taiwan probieren anzugreifen, weil ich als Chines ist ein bisschen ähnlich wie die Abwahl vom Ignacio Cassis. Ich als Chines würde sagen, die Gelegenheit war noch nie so gut gewesen wie jetzt. Jetzt ist Amerika beschäftigt mit der Ukraine, es ist beschäftigt mit Israel, es ist gleichzeitig beschäftigt mit dem Wahlkampf, wir haben einen Präsident, der nicht mehr ganz bachen ist. Das ist genau der richtige Moment.
Also, jetzt wollen wir schauen, weitere Prognose von Markus Somm, wenn wir schauen, ob die wieder eintreten. Ich glaube nicht, dass das Chinesen werden machen im nächsten Frühling.
Also, hoffentlich nicht, sagen wir es so.
Hoffentlich nicht. Übrigens, etwas ist noch passiert, wir haben vor einiger Zeit darüber geredet, über Artificial Intelligence, dass es Regelungen soll geben soll. Jetzt gibt es Regelungen von der EU, und zwar die besten und härtesten, die es überhaupt gibt in der Welt. Heute gross, übrigens in der NZZ auf Seite 1, im Tagesanzeiger nicht ein einziges Wörtchen drin, obwohl das ein Gamechanger ist, auch für unsere Gesellschaft, wo jetzt passieren wird. Du hast gesagt, es passiert erst in 45 Jahren. Es ist in weniger als 45 Tagen passiert, Markus.
Ja gut, das ist mir ja gleich. Sie haben jetzt sehr lange Sitzungen gehabt, aber dass die Europäer, und da ist ja vor allem die EU-Kommission und das Parlament, nur noch stolz sind, wenn sie der Pionier sind in der Regulierung.
Sie sind nie mehr
Pionier. Es ist doch wahr. Wir sind technologisch abgehängt, wir gehen unter und sind nur noch stolz, weil wir können viel, viel regulieren. Das war etwa der Zustand vom Römischen Reich um 350
Jahre. Also, Artificial Intelligence von allen intelligenten Leuten wird also die erfolgsversprechendste und gefährlichste Technologie von der Menschheit je beurteilt, dass man die kontrollieren und nicht einfach irgendwelche Konzerne in Amerika ein Plan geben, die übrigens in Silicon Valley, seit dem letzten Samstag, ein Aufheulen hat stattgefunden. Moment, darf ich den Satz noch fertig machen? Aufheulen hat stattgefunden, dass man merkt, dass die jetzt sehen, sie können nicht einfach tun und machen, was sie wollen, obwohl man weiss, dass sie selber wissen, dass das gefährlich ist und völlig aus dem Ruder kann laufen.
Also Roger, du hast jetzt alles gesagt, was zeigt, wie birnenweich die Regulierung ist. Viel am Schluss wird nur der Westen sich zu Tode regulieren. Wir werden unsere ganze Technologie zur Sau machen. Und die Chinesen machen zu uns, was nicht passt. Und die Inder auch. Und die Koreaner wahrscheinlich gerade auch noch. Das ist doch der Punkt. Die Regulierungen sind immer überall Papiertiger. Die bringen nichts. Schau mal, ich finde es noch lustig, ich habe auch genau gelesen, was jetzt zum Beispiel die EU reguliert hat. Sie haben reguliert, dass man nicht darf, Gesicht überall absaugen. Sie haben reguliert, dass man nicht darf so ein Social Credit System einführen wie in China. Das ist doch gar keine Gefahr in Europa. Das ist doch, wir sind ja alles Demokratie. Bei uns passiert das eben nicht, während Chinesen das alles machen. Und Chinesen halten sich nicht an die Regulierung halten. Und deshalb ist das völlig daneben, was man da gemacht hat.
Es ist völlig richtig und ich bin froh, dass das passiert und dass der Markus Sommer auch wieder wie fast immer falsch gelegen ist. Also, am Mittwoch gibt es keinen Tag zu Israel-Gaza, es sind Bundesratswahlen. Wir werden hier auf dem Sender natürlich eine ausführliche Berichterstattung liefern. Jetzt einen schönen Abend und viel Vergnügen.
Radio 1 und Gadget ABC präsentieren das.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.